Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Und wir sind heute gar nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt, weil wir haben einen sehr spannenden Gast da. Aber Nina, du bist Referentin für Demokratieförderung im Sport für die DSJ und den DOSB. Hi.
Hallo Nico. Ja, das stimmt. Und Nico, du bist bei der Sportjugend Hessen im Bereich Jugend- und Sportpolitik aktiv und leitest ein Projekt.
Korrekt. Korrekt. In einem Bundesprogramm, zu dem wir vielleicht auch noch was hören heute im Lauf der Folge.
Ja.
Denn unser Gast hat sich quasi Sport und Rechtsextremismus angeschaut in einer sehr spannenden Studie. Und unser quasi Service heute ist, dass wir zusammen in diese Studie reinschauen, damit ihr nicht die ganzen 146 Seiten lesen müsst.
Und wer der Gast ist, sage ich gleich. Aber vorher sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch.
Du?
Ja, ich habe erwartet, dass du so schaust. Eigentlich ein herzliches Glückwunsch Tauziehen, weil wir hatten letztes Mal die 30. Folge.
Oh, wow.
Ja, wir haben gar nicht gefeiert.
Ja, 30 ist nicht mehr so spannend.
Ja, stimmt. Irgendwann wird es immer schlimmer, oder? Ja, ich wollte das einfach nur reinbringen, weil mir das aufgefallen ist und wir sind einfach so drüber hinweggegangen. Also irgendwann ist das so wie bei Ehen oder anderen Dingen, das sind dann so Jahrestage, die macht man einfach nur noch so.
Ja, wir finden mal raus, was der 30. Hochzeitstag für ein Symbol hat.
Ja, Platin oder irgendwie sowas ähnliches.
Cool, ja. 30 Folgen, wow.
Mhm. Ja, genau. Und jetzt die 31. mit Gast, hast du schon angedeutet, freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Du dich auch?
Auf jeden Fall.
Mhm. Und Gast ist Robert Klaus und das Thema ist Rechtsextremismus im Sport und er hat eine Studie geschrieben, eine Expertise zusammen mit Sabine Behn und wird heute uns dazu etwas erzählen. Er wird gleich sprechen und zu uns dazukommen.
Cool. Genau. Sagst du vielleicht den geneigten HörerInnen nochmal, wer Robert Klaus ist?
Die ihn nicht kennen, ich glaube ganz viele an den Empfangsgeräten werden direkt schon wissen, wer es ist, aber ich werde natürlich nochmal ein bisschen vorstellen. Robert ist in Rostock geboren und hat europäische Ethnologie und Gender Studies studiert und zwar in Berlin, Buenos Aires und Istanbul. Ja, coole Orte, ne? Das ist auch nicht so ganz typisch, wenn ich da mit meinem Aachen komme. Ja, genau. Seit 2013 arbeitet er bei der COFAS. Die COFAS ist die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Und er forscht und publiziert schon viele Jahre zu den Themen extreme Rechte, Sport, Fankulturen und Hooliganismus. Da gibt es auch einige Bücher von ihm und Publikationen bei der Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise. Genau, und er hat jetzt die letzten Jahre gearbeitet in dem Modellprojekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Und da haben wir auch immer mal wieder drauf verwiesen und werden den Link zu diesem Projekt auch nochmal in die Shownotes stellen. Das ist leider nicht weitergeführt worden, gefördert worden über Demokratieleben. Aber die Materialien und Erarbeitungen, die dort gemacht worden sind, sind weiterhin total hilfreich und aktuell. Und das Thema Demokratie und Kampfsport, und auch das werden wir wahrscheinlich heute hören, ist auch etwas, wo wir eigentlich uns weiter sehr, sehr mit beschäftigen sollten.
Cool. Also ich freue mich auf den Gast und das Gespräch mit euch beiden.
Dann holen wir ihn mal rein.
So, jetzt sitzen wir hier zu viert, weil ihr wisst natürlich nicht, dass unsere super Technikfee Yara auch dabei ist und alles aufzeichnet. Aber wir haben unseren Gast auch jetzt begrüßt. Das ist der Robert Klaus, das haben wir euch ja schon angekündigt in unserem kurzen Zweiergespräch von Nina und mir. Und Robert, mit dir wollen wir heute über die Studie Rechtsextremismus im Sport, Wissensstände, Leerstellen, Gefahrenlagen sprechen, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Robert, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und wir dachten, wir steigen mal so ein bisschen ein. Wir haben dich schon vorgestellt mit deiner Kurzvita, wo man auch sehen kann, welche Expertise du mitbringst. Aber mich würde schon noch mal interessieren, Robert, hast du denn eine persönliche Verknüpfung zum Sport? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Ja, die habe ich. Habe sehr viele Jahre Amateurfußball gespielt, wie so viele Menschen. Also im Kindesalter angefangen, über das Jugendalter dann eine kleine Pause gehabt während meines Studiums. Ich muss offen zugeben, ich habe nie hochklassig gespielt, aber im Amateurfußball war ich sehr lange aktiv und trainiere heute auch ein Kinderfußballteam in einer G-Jugend. Insofern bin ich dem Sport, vor allem dem Fußball, halt verbunden geblieben. Ich versuche das natürlich fachlich immer zu trennen. Also was ist meine eigene Biografie im Sport und was ist Analyse von Rechtsextremismus im Sport? Da muss man auch aufpassen. Da liegt, glaube ich, auch eine kleine Gefahr drin, dass manchmal Menschen, die analytisch auf Sport gucken, dann, wie soll man sagen, nicht ganz verheimlichen können, dass sie eigentlich Fan der Sportart sind, zu der sie arbeiten. Da wird es dann so ein bisschen schwierig. Das ist also auch eine Herausforderung, ehrlich gesagt.
Und Robert, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen, da war ich noch ganz frisch in dem Kontext Sport unterwegs, 2018 bei einer Fachkonferenz. Da ging es um Radikalisierungsprävention im Sport mit ganz vielen Fragezeichen, ob das das richtige Wort und der richtige Begriff ist. Und wir hatten auch viel Kontakt gehabt bei eurer Arbeit in dem Projekt Vollkontakt. Und ich habe ja mitbekommen, dass ihr gefördert worden seid über Demokratie leben und der Klassiker, die Förderung ist ausgelaufen. Was ist denn gerade mit Vollkontakt? Also, weil das ist so eine wichtige Ressource für uns. Und ja, da habe ich mir die Frage gestellt und dachte, jetzt bist du hier, kann ich dir sie direkt stellen?
Gute Frage. Ja, das Hamsterrad der Projektelandschaft ist immer wieder ein Problem, dass bei vielen Projekten immer wieder Modellhaftigkeit gefordert wird. Und natürlich ist es auch gut, wenn Projekte gucken, ob sie noch die richtigen Zugänge haben, die richtigen Methoden benutzen, sich da auch immer wieder weiterentwickeln. Allerdings ist es leider auch ganz oft, dass Projekte, die einfach gut laufen, nicht weitergefördert werden. Und das war bei uns der Fall. Kurz zum Hintergrund, da werden wir auch gleich drüber reden. Die Landschaft des Kampfsportes ist, die ist faszinierend, weil es da so viele verschiedene Menschen gibt, weil sie sehr viel verschiedene Disziplinen und Techniken bietet. Und leider bewegen sich dort auch Rechtsextreme. Man muss das immer genau formulieren. Nicht die gesamte Landschaft ist rechtsextrem. Das wäre eine völlig fundamental falsche Aussage. Aber auch Rechtsextreme nutzen Kampfsport seit vielen Jahren. Das tun sie bis heute. Und wir waren von 2020 bis 2024 gefördert, um Verbände zu beraten, um mit Gyms, also Kampfsportstudios zusammenzuarbeiten. Was kann eigentlich Prävention leisten? Das haben wir alles getan. Genau, jetzt gerade sind wir in einer Übergangsfinanzierung der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Ja, suchen nach weiterer Projektförderung, weil das kann man deutlich sagen. Rechtsextreme im Kampfsport sind weiter ein Riesenproblem. Wenn man sich rechtsextreme Aufmärsche anguckt, zum Beispiel gegen lokale Christopher Street Days in Städten wie Bautzen, Magdeburg der letzten 2 Jahre, dann sieht man dort eine junge Generation an männlichen Neonazis, die ganz viel Kampfsportbezug haben. Das sieht man an der Körperhaltung, das sieht man an der Kleidung, die sie tragen, und das sieht man natürlich auch in den sozialen Medien, was sie dort liken, kommentieren und bewerben. Also Kampfsport ist also elementarer Bestandteil geworden von erlebnisweltorientierter oder rechtsextremer jugendkultureller Erlebniswelt.
Ja, total. Und wir haben auch so profitiert von eurer Arbeit und es gibt ja auch nichts anderes, was das jetzt übernommen hat. Also es ist ja kein Projekt irgendwie, was so ähnlich arbeitet. Das ist ja manchmal in der Landschaft so, was ja auch gut ist, weil es halt eben eine Vielfalt dann auch darstellt und unterschiedliche Perspektiven auch nochmal deutlich macht. Aber auch noch nicht mal diese positive Sache könnte man daran sehen, dass man sagt, okay, es gibt immer noch ein anderes, sondern ihr seid die gewesen, die da das Feld bearbeitet haben. Und im Prinzip, meine Frage war auch noch, die ich dir gerne stellen wollte, jetzt zu Beginn, warum eigentlich diese Studie? Und im Prinzip hast du sie ja schon fast beantwortet, indem du schon so ein Schlaglicht reingeworfen hast in die Kampfsportszene. Aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Warum war diese Studie, die ihr formuliert habt, verfasst habt, jetzt nochmal so wichtig? Zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch oder grundsätzlich?
Es gibt mindestens 2 Gründe. Zum einen gab es ja eine Vorgängerstudie aus dem Jahre 2009, die wurde 2014 nochmal aufgelegt. Das heißt, auch die ist mindestens 10 Jahre alt gewesen. Damit sind Ergebnisse auch ein bisschen überholt. Unter anderem deshalb, weil Sportarten gewachsen sind seitdem. Gerade, darüber werden wir auch gleich noch reden. Wir beschäftigen uns ja einerseits mit dem Vereinssport, wo wir auch heute sind, mit den Sportstrukturen, die viele Menschen kennen, mit Landessportbünden und der deutschen Sportjugend. Was wir aber in der Studie auch machen, ist, wir beschäftigen uns mit dem kommerziellen Sportmarkt, auf dem solche Strukturen wie zentrale Verbände die Meisterschaften ausrichten und Funktionsgruppen ausbilden und auch, die auch Grenzen setzen, die auch sagen, Rechtsextreme dürfen wir nicht mitmachen, gibt es auf dem kommerziellen Sportsektor nicht. Und das heißt, dort bieten sich Freiräume, die man auch wieder zweischneidig behandeln kann. Es bieten sich ja auch Freiräume für diskriminierte Gruppen, die sagen, sie finden woanders keinen Ort. Also das sind auch Freiräume. Es finden sich aber auch Freiräume für gewalttätige Menschen, die Gewalt üben und damit auch über den Sport weit hinausgehen und keinerlei also Gegenwehr erfahren. Das sozusagen war, ist einer der Gründe, warum die Neuauflage der Studie auch Sinn gemacht hat, weil der kommerzielle Sportmarkt stark gewachsen ist. Und zweifelsohne ist Sport natürlich ein wichtiges politisches Feld. Es gibt Millionen Sporttreibende, viele Millionen davon sind Mitglied in den Fachverbänden der deutschen Sportjugend. Und ja, wie gesagt, wir sehen ja auch, dass gerade Kampfsport sehr viel Aufmerksamkeit von Rechtsextremen erfährt. Und dort den Wissensstand mal zusammenzufassen und eine Gefahrenprognose abzuleiten, war nicht nur analytisch, sondern auch gesellschaftspolitisch meines Erachtens sehr wichtig.
Ja, cool. Wir werfen ja gerade schon so einen Blick in diese Studie rein. Vielleicht kannst du uns auch noch mal sagen, wer an dieser Studie beteiligt war und in welchen Rollen. Da war ja auch noch die Institution Camino mit dabei. Vielleicht kannst du das noch mal kurz darstellen.
Also die Studie wurde in Auftrag gegeben vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft im Rahmen des Bundesprogrammes gegen Rechtsextremismus im Sport. Also als Wissensgrundlage sollte sie einmal dienen. Hauptsächlich verfasst habe ich sie zu enger fachlicher Begleitung von Sabine Behn von Camino GmbH aus Berlin, ne, die sozusagen mir bei allen Fragen auch zum Aufbau und zu Inhalten, Schwerpunktsetzungen immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stand und letztendlich auch den Text lektoriert hat. Insofern hat Sabine mich da sehr eng begleitet. Das hat sich auch deshalb sehr gut angeboten, weil sie an der Vorgängerstudie von 2014 mitgewirkt hatte, also auch die Erfahrung mitbrachte.
Cool, ja, vielen Dank für diesen Einblick. Und wie habt ihr denn oder wie hast du denn dann diese Studie aufgebaut? Weil du hast ja jetzt gerade schon angedeutet, klar, es gibt diesen großen Punkt Kampfsport, wo auch viel, vielleicht schon ein bisschen mehr Expertise und Forschung da ist, aber die Studie bietet ja noch viel, viel mehr Anknüpfungspunkte. Kannst du uns mal so reinnehmen? Wie hast du die Studie aufgebaut?
Wir haben methodisch vor allem drei Sachen getan. Das erste ist, wir haben uns den Forschungsstand angeguckt. Das macht man eigentlich bei jeder Studie, aber man macht es bei Studien oft als Grundlage, um zu sagen, also was gibt es schon alles? Wir haben uns, ich würde sagen, ein bisschen einen kritischeren Blick drauf geworfen, um mal auch zu pointieren, in welchen Sportfeldern wurde eigentlich geforscht und in welchen nicht. Da können wir ganz deutlich sagen, die Forschung zu Rechtsextremismus im Sport beschäftigt sich zu großen, großen Teilen A mit Vereinssport und innerhalb der Landschaft von Vereinssport zu großen Teilen mit Fußball. Und je nachdem, wie man es konzipiert, muss man Fanszenen immer noch so ein bisschen mitdenken, sozusagen als Teil des Fußballkosmos. Heißt aber auch, zu den allermeisten Sportarten wissen wir kaum etwas. Ja, der Kollege Hannes Delto hat dankenswerterweise, und ich beziehe mich da sehr gerne drauf, Einstellungsforschung betrieben, aber auch leider standen ihm nur die Mittel zur Verfügung, das exemplarisch sporadisch zu machen im Rahmen der Mittelstudien. Das heißt, da muss man auch gleich sagen, zu vielen Themen wissen wir tatsächlich nichts. Also wir wissen nichts über die Einstellungen von Sportvereinsmitgliedern zu Diskriminierung in der Breite der Sportarten. Das tun wir nicht. Auch nicht zu einzelnen Sportarten können wir keine Aussagen treffen und eigentlich bräuchte es dort mal tiefere Forschung, um auch gezielter Maßnahmen ausrichten zu können. Das Zweite, was wir getan haben, ist, ich habe Experteninterviews geführt mit Menschen, die zum Beispiel in Beratungsprojekten bei Landessportbünden arbeiten. Welche Bundesländer kann ich nicht sagen, weil sie anonymisiert sind, um die Menschen zu schützen. Das muss man in dem Kontext auch immer sagen. Menschen, die sich öffentlich in Studien oder medial zu Wort melden beim Thema Rechtsextremismus, exponieren sich halt auch und setzen sich damit einer Gefahr aus. Das ist ein wichtiger Punkt hier an der Stelle. Und habe deren Wissen und auch Beratungserfahrung eingeholt. Mit welchen Fällen haben Sie zu tun? Dadurch ist ein relativ breiter Überblick entstanden, in welchen Sportarten sind Sie eigentlich aktiv? Und da kam halt eben auch raus, dass es nicht nur Fußball ist. Es wurden Fälle aus dem Schwimmen, aus dem Tanzbereich, aus verschiedensten Sportarten deutlich und Dart, Schützenfeste. Also sehr verschiedene Sportbereiche. Wenn ich das noch ansprechen darf, gleich in dem Kontext, auch an die HörerInnen bei der Deutschen Sportjugend. Wir müssen ja auch immer wieder darüber reden, was verstehen wir eigentlich als Sport an der Stelle? Das ist für so eine Studie ganz fundamental. Ja. Wir reden, das Fußballsport, das würde wahrscheinlich niemand in Frage stellen. Aber zum Beispiel spielt Dart eine wichtige Rolle in der Studie, weil wir eben auf tatsächlich Kneipen, so einfach muss man es sagen, gestoßen sind, in denen Dart gespielt wird. wo offensichtlich auch Neonazis Dart spielen, Dart-Vereine gründen und aus diesen Kneipen heraus rassistische Übergriffe begangen haben. Wie weit da jetzt Dart eine Verantwortung trägt, darüber kann man reden, aber Dart ist halt auch Sport. Es gibt eine lange, also auch eine sportethische Debatte, sportethisch geführte Debatte zur Frage, ob Mixed Martial Arts und modernere Kampfsportarten, ob die eigentlich Sport sind, ob man sie irgendwie als Sport anerkennen will. Das sind alles Fragen, die da angesprochen sind. So, jetzt will ich es nicht zu lang machen. Also Experteninterviews, Forschungsstand und das dritte, auch der in einem Umfang größte Teil ist, dass wir uns rechtsextreme Quellen angeguckt haben. Also sowohl Veranstaltungen als auch Social Media Accounts, wovon es natürlich sehr viele gibt, als auch Publikationen. Und wir haben geschaut, welches Sportverständnis wird dort eigentlich vertreten? Welche Sportarten bewerben Sie? Und wie binden Sie auch Sport für Rekrutierung und zur Schaffung einer rechtsextremen Kultursphäre ein? Das ist wichtig. Und zu guter Letzt, darüber können wir auch gerne reden, müssen wir eigentlich auch immer unterscheiden, wann reden wir über Sport als athletische Praxis? Das heißt, Menschen, die schnell rennen, Dinge irgendwo hinwerfen, auf irgendetwas schießen oder jemanden schlagen. Das ist dann die Praxis sozusagen, wo sie mit ihren Körpern versuchen, irgendetwas zu gewinnen. Und wann reden wir über Sport als politisches Feld? Und da kommt Sportpolitik in den Fokus. Und die finde ich mindestens genauso wichtig, weil man dann auch mal über das sportpolitische Programm der AfD reden kann und die Frage, für wen ist Sport dort eigentlich gedacht? Sehr viele Fragen aufgemacht.
Ja, total. Und wir wollen ja auch gleich richtig reinsteigen. Und deshalb jetzt sozusagen zu diesem ersten Teil, wo wir so ein bisschen verstehen wollen, was diese Studie eigentlich so ist, um dann auch in die Inhalte
Ja.
nochmal richtig reinzusteigen. So meine letzte Frage oder unsere letzte Frage. Die Studie hat den Untertitel, hat Nico eben schon gesagt, Wissensstände, Leerstellen und Gefahrenlagen. So, und welches Erkenntnisinteresse hast du da gehabt? Also man kann jetzt sagen, es gibt einen Rahmen, Rechtsextremismus im Sport, es gibt ein Förderprogramm, und ja, es gibt halt, sagen wir mal, wissenschaftliche Vorgänge, wie man sowas angeht. Aber jetzt du als Person mit deiner Erfahrung in dem Themenfeld seit vielen Jahren, was hat dich so umgetrieben, besonders bei dieser Studie und beim Verfassen dieser Studie?
Genau dieser Dreiklang. Also ja, auch die persönliche Motivation und fachlich, und die ist hier identisch, war ja genau das, zu gucken, was wissen wir, mit wir meine ich sozusagen die Sportorganisationen, Wissenschaft gemeinsam sozusagen, was ist bekannt über das Thema Rechtsextremismus im Sport, was ist erforscht, was ist analysiert und sei es auch nur teilweise analysiert. Das sind die Wissensbestände. Daraus kann man sehr schnell ableiten, welche Leerstellen es gibt, also welche Sportarten überhaupt nicht erforscht sind oder wo es wirklich nur kleine Projektforschungen gab, die aber noch nicht repräsentativ sind oder viel längerfristiger durchgeführt werden müssten. Und drittens, welche Gefahrenprognose können wir daraus ableiten für ja, rechtsextreme Gefährdungen im Sport und wie, und daraus kann man wiederum natürlich auch Gegenmaßnahmen ableiten. Das ist ja nicht mehr Teil unserer Studie. Da sozusagen genau da hat sie da eine Grenze. Das war auch nicht der Auftrag. Aber aus der Gefahrenprognose sollte es möglich sein, zu identifizieren, wo müssen wir eigentlich mehr arbeiten? Wo müssen demokratische Sportinstitutionen, die sich der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit verschrieben haben, wo müssen die mehr hingucken? Wo braucht es mehr Maßnahmen? Wo braucht es mehr Strukturen?
Okay. Ja, dann tauchen wir doch nochmal so richtig rein. Du hast ja schon ganz viel Inhalte eigentlich hier und da uns mitgegeben. Und die Frage klingt jetzt profan, aber ist hochkomplex, weil es im Prinzip fast ein Kapitel bei euch war, nämlich die Frage, was ist eigentlich Rechtsextremismus? So, ich meine, finde, wir sollten da trotzdem kurz mal drüber sprechen, weil das ist ja doch etwas, was viele vielleicht glauben, gut definieren zu können, aber eine gute Definition ist nochmal was ganz anderes. Mit welchen Begriffen arbeitet ihr da eigentlich? Also ich weiß, du arbeitest auch oft, wenn du sonst publiziert hast, mit Neonazismus. Das ist jetzt so ein Begriff, den man so im Alltäglichen auch nicht so oft hört. Ja, genau. Vielleicht magst du uns mal erklären, was für dich erstmal so Rechtsextremismus ist, ohne 5 Seiten Studie zu zitieren. Das ist die komplexe Nummer jetzt hier, das zu übertragen ins Podcast-Format und mit welchen Begriffen du gerne arbeitest, warum?
Ja, Ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach und auch eine Grundfrage. Wir können auch da als nächstes noch besprechen, was ist eigentlich Sport von der Definition her? Das ist
Total. Habe ich
genauso
übrigens mit
komplex.
großem Interesse gelesen. Also das fand ich total spannend. Ich bin ja keine Sportwissenschaftlerin und für mich ist genau das, also ich lese immer wieder mal über Sport und was Sport bedeutet und das hat habe ich auch wirklich mit großem Interesse bei euch nochmal gelesen. Aber meine Frage ist jetzt nicht
Ja,
Sport, sondern erstmal.
erstmal
Ne.
Rechtsextremismus.
Ja.
Vielleicht so viel. Es gibt wie in jeder Debatte immer verschiedene Begriffe und Definitionen, die miteinander konkurrieren. Man kann, wenn man es grob fasst, aber auch sagen, es gibt eine Konkurrenz um diesen Rechtsextremismusbegriff, einerseits aus den Sicherheitsbehörden, andererseits aus einem Teil sozusagen aus Sozial- und Politikwissenschaft, die beide diesen Begriff benutzen, ihn aber verschieden verstehen. Bei den Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, es herrscht vor allem auch im Grunde eine Gleichsetzung zwischen verschiedenen Extremismusformen vor, also Linksextremismus, Rechtsextremismus. Man sieht sozusagen sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten, weil sie sich sehr verschiedentlich, aber gegen die ja, strukturelle Verfasstheit dieses Staates sozusagen, gegen dessen Institutionen richten. Da gibt es aber auch Kritik dran. Also ein Großteil, man kann das nicht pauschal sagen, aber ein Großteil der eher sozial- und politikwissenschaftlichen Rechtsextremismusdefinition stellt mehr die diskriminierenden Einstellungen und Menschenfeindlichkeit in den Fokus. Deswegen eine der bekanntesten Rechtsextremismusdefinitionen von dem Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke aus dem Jahr 2001 stellt eben auch Rassismus sehr stark in den Fokus, dass sich Rechtsextremismus gegen die Gleichheit des Menschen und, so, und sozusagen gegen die Gleichheitserklärung des Menschen gegen die Menschenrechte stellt, was vor allem im Thema Migration deutlich wird. Jetzt muss man, ja, 2001 liegt 24 Jahre hinter uns, sagen, dass da auch einiges geschehen ist, sozusagen gesellschaftspolitisch, weil wir bei rechtsextremen Kampagnen ja zum Beispiel sehen, dass sie sich nicht nur gegen Migration richtet und dass man rassistisch agiert, sondern sich zum Beispiel auch gegen geschlechtliche Vielfalt ja, gewalttätig handelt. Das heißt, solche Themenaspekte müssten eigentlich in die Definition auch stärker aufgenommen werden. Was man aber sagen kann, ist, Rechtsextremismus ist erstmal ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Organisationen und Spektren, die durch eine menschenfeindliche Ideologie zusammengehalten sind. Und dann kann man Unterspektren definieren. Einen hast du gerade erwähnt, Neonazismus ist der Bereich der extremen Rechten, der sich mehr oder minder offen zum historischen Vorbild des Nationalsozialismus bekennt. Ne, da werden dann ganz praktisch eben auch T-Shirts hergestellt, wo man sich in Wortspielen, weil es gibt ja auch staatliche Verbote, versucht auf die SA oder die SS zu beziehen, auf den Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht. Es gibt aber auch andere Teile, es wird ja immer wieder auch von der neuen Rechten geredet, also sozusagen am Teil der extremen Rechten, der versucht, sozusagen unter dem Begriff einer konservativen Revolution ein sozusagen völkisch-homogene Gemeinschaft als Staatsverständnis zu postulieren, sich aber nicht auf den historischen Nationalsozialismus zu offen zu beziehen. Das ist aber auch wieder umstritten, ehrlich gesagt, weil wenn man sich anguckt, worauf es hinausläuft, auf sozusagen einen weißen Ethnovolksstaat, sind sich neue Rechte und Nationalsozialismus, also Neonationalsozialismus, doch wieder sehr, sehr ähnlich. Also ich benutze den Begriff der neuen Rechten auch ganz oft nur als sogenannte neue Rechte, weil es im Grunde auch eine Verkleidungsstrategie ist. Das ist sozusagen der Wesenskern von rechtsextremen Strömungen. Man will, letztendlich läuft es auf die Schaffung eines weißen, ethnisch geprägten Staates hinaus, in dem alle Menschen, die Migrationsgeschichte haben, keinen Platz finden.
Robert, vielen Dank für diese Definition in so kurzer Zeit. Also es ist ganz, ganz großartige Zusammenfassung. Ich glaube, die können wir auf jeden Fall irgendwo noch mal gesondert veröffentlichen, finde ich, weil du finde ich ganz viele Punkte aufrufst, die ja sofort auch dann, wenn man jetzt weiterdenkt, weil wir sind ja hier im Sport, sich auch im Sport in Teilen wiederfinden und auch in den Art und Weisen, wie ja, die rechten Strukturen und die extreme Rechte auch den Sport nutzt und sich dem Sport bedient. Aber Nina hat es ja auch schon eingeleitet und du hast es ja auch eben schon gesagt. Also was ist eigentlich der Sport, den ihr in dieser Studie betrachtet? Oder hast du vielleicht auch da eine coole, kurze, kompakte Zusammenfassung für uns und vielleicht auch nochmal einen Ausblick, in welche Richtung ihr geschaut habt?
Ja, genau, ich versuche auch hier nicht die ganze Diskussion um Sportdefinitionen zusammenzufassen. Das wäre sehr lang. Aber sagen wir mal so, in der Sportwissenschaft ist es weitestgehend Konsens, ja, dass Sport hat sehr spezielle Bewegungsabläufe. wenn ich einen Ball werfe, etwas boxe oder so, dann habe ich einen Bewegungsablauf, der sportspezifisch ist. Es muss eigentlich immer irgendeine Art von Wettkampf und Regeln geben. Und jemand, der die durchsetzt, also ein Schiedsrichter, Schiedsrichterin, der sagt, diese Bewegung ist okay und dieser Punkt ist in Ordnung, sonst haben wir sozusagen keinen Sport. Das stellt natürlich sehr schnell die Frage, ist, wenn ich durch den Wald laufen gehe und dann nach Hause komme und sage, ich habe jetzt Sport gemacht, dann wissenschaftlich betrachtet stimmt das eigentlich gar nicht, sondern ich war halt irgendwie in Bewegungshandeln oder so und habe versucht, Athletik zu betreiben. Tatsächlich haben wir in der Studie aber einen sehr weit gefassten Sportbegriff verwandt. Das heißt, im Grunde kann man sagen, das, was gesellschaftlich als Sport bezeichnet wird, haben wir uns angeguckt. Warum ist das wichtig? Das kann man sehr deutlich machen am Begriff der Selbstverteidigung. Selbstverteidigungskurse finden ganz oft in Kampfsporträumen statt von Kampfsporttrainern und TrainerInnen, weil es ja um Schlag- und Abwehrtechniken und Tritttechniken auch geht. Nicht nur, aber auch. Von der Definition her könnte man aber sagen, Selbstverteidigung kann gar kein Sport sein, weil es gibt keine Regeln und es gibt auch keine Meisterschaften. Also es gibt keine deutsche Meisterin in Selbstverteidigung, weil sozusagen letztendlich geht es ja um lebensnahe Kampfsituationen. Manchmal wird Selbstverteidigung auch mit Straßenkampf so assoziiert, weil es geht nicht um einen Sportraum, sondern was tue ich an der Bushaltestelle, wenn mich jemand überfällt. Da das aber alltagssprachlich sehr oft als Sport verstanden wird, haben wir die Diskussion zwar geschildert, aber letztendlich gesagt, wir beziehen uns auf das, was gesellschaftlich als Sport begriffen wird. Und das kann man auch am Beispiel von Mixed Martial Arts deutlich machen. Es gibt ja einen Beschluss des Deutschen Olympischen Sportbundes von 2009, wo man sagt, dass man Mixed Martial Arts, also eine sehr moderne Kampfsportart, nicht als Sport begreift, weil es die ethischen Regeln des Sports pervertieren würde. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass innerhalb des DOSB da auch drüber nachgedacht wird, ob man diesen Beschluss mal ändert, aber er ist halt noch da. Rein wissenschaftlich betrachtet ist Mixed Martial Arts Sport, weil es gibt Regeln, es gibt Bewegungsabläufe, es gibt einen Kampf, es gibt Schiedsrichter, es gibt Ringrichter, es gibt medizinische Versorgung. Also die Frage muss man auch in den Raum stellen, wer definiert eigentlich immer Sport? Ist es eine Sportorganisation, ist es die Wissenschaft, ist es die Politik? Könnte man noch sehr lange drüber reden, aber ich mache jetzt hier mal einen Punkt.
Ja, danke dir. Und das lädt ja jetzt dazu ein, finde ich, sozusagen unseren ersten Deep Dive in eure Erkenntnisse. Kannst du uns dann ein bisschen mitnehmen? Ihr habt, glaube ich, schon auch rausgefunden, dass es gewisse Sportarten, vielleicht aber auch gewisse Sportstrukturen gibt, die besonders attraktiv für die extreme Rechte sind. Vielleicht kannst du uns da mit ein paar Beispielen mal in eure Studie reinholen oder in deine Studie reinholen.
Ja, naja, auch hier müssen wir wieder mal die methodischen Ansätze verfolgen, die wir durchgegangen sind. In den Interviews mit den Menschen aus den Landessportbünden, das hatte ich gerade schon erwähnt, wurden halt verschiedenste Fälle geschildert, von Diskriminierung, Rassismus, zum Beispiel im Schwimmen, im Handball, im Ballett. Kann man auch wieder darüber reden, wie man Sportbegriffe definiert. Das heißt, also rassistische, diskriminierende, menschenfeindliche Einstellungen scheinen sich in der Breite von Sportdisziplinen zu finden. Über eine Verteilung und Schwerpunktsetzung können wir da nichts sagen, weil wir tatsächlich da nicht repräsentativ, sondern immer nur fallbezogen so Aussagen treffen können. Was wir aber sagen können, ist, dass es in vier Sportfeldern konnten wir rechtsextreme Vereinsgründungen identifizieren. Das heißt, extrem rechte Akteure haben dort versucht, eigene Organisationen zu gründen. Das heißt, ihre Aktivitäten verdichten sich dort und sind strategisch darauf ausgerichtet. Das ist zum Erstens der Fußball. Da sind auch medial ja Fälle bekannt von Fußballvereinen, die von Rechtsextremen übernommen, dominiert oder auch gegründet wurden. Ein Beispiel, das kann man auch sagen, das ist medial bekannt, sind ja die Geschichte um den FC Ostelbien Dornburg in Sachsen-Anhalt, der Anfang der 2010er Jahre von Neonazis gegründet wurde, dann ausgeschlossen wurde. Dann sind aber die Kader dieses Vereins in einen anderen Verein eingetreten, namens Eintracht Gladau, haben den sehr dominiert. Der Fußballverein hat versucht, sie auszuschließen. Das wurde wieder rückgängig gemacht. Also es ist auch schwierig für Sportverbände dort, Ausschlüsse zu organisieren. Da sei mal auch auf die Forschung des Professor Nolte verwiesen, der sich damit aus juristischer Perspektive sehr auseinandergesetzt hat. Zweitens, Dart, das hatte ich auch gerade schon erwähnt, war für mich vielleicht auch der überraschendste Fund, weil wir in mehreren Gesprächen, ich habe in den Interviews ja auch immer mal meine Interviewpartner darauf hingewiesen, lasst uns mal Sport weiter denken. Lasst uns mal nicht nur über Fußball denken, weil das ist auch bei Interviewpartnern die erste Assoziation gewesen. Lasst uns mal weiterdenken. Ich habe auch mal gefragt, ist euch was bekannt über Motorsport? Ja, habt ihr was aus der Tuning-Szene gehört? Also so, das, man muss auch mal ein bisschen pieksen sozusagen, Probebohrungen machen, um Leute in diese verschiedenen Bereiche zu lenken. Und dann wurde DART überraschend oft genannt und wir sind tatsächlich aus dem Raum Chemnitz auch auf einen neonazistischen DART-Club gestoßen, der mit ja, extrem rechter Symbolik und Kampfpanzern und seinem Logo arbeitet. Das Zweite. Das Dritte ist Schießsport. Das fand ich nicht mehr ganz so überraschend, weil ja zum Beispiel bekannt ist, dass der Täter, der die rassistischen Morde in Hanau begangen hat, dass der zum Beispiel Mitglied eines Schützenvereins war. Auch hier muss man wieder sagen, nicht die gesamte Schützenszene ist hier in Verdacht gestellt, aber den Umgang mit Waffen zu lernen, auch wenn Sportschützen es als Sportgerät begreifen und nicht als Waffe. Aber sozusagen für Rechtsextreme sind es Waffen und den wollen sie lernen und das können sie in Schießvereinen und auch kommerziellen Schießanlagen tun. Also der Schießsport und das Vierte ist Kampfsport, der ja auch ein Oberbegriff ist für ganz verschiedene Disziplinen, wie gesagt. Und wenn wir uns rechtsextreme Medien angucken, dann nimmt Kampfsport den übergroßen Raum ein. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, versuche mich dem zu verwehren, aber wirklich die große Mehrheit, also weit mehr als die Hälfte an Texten, an Bildern, an Inszenierungen in den sozialen Medien, auch an eigenen Organisationen und Firmen, die aus der Szene gegründet wurden, bewegen sich in der Welt des Kampfsportes. Insofern kann man, und daraus kann man zwei Sachen schon mal ableiten, oder auch schildern. Das eine ist, man sieht, wenn man sich die Texte zu Kampfsport anguckt und die Bilder, dass die Ziele dieses Sportes weit außerhalb von Sport selber liegen. Das ist ein zentraler Befund. Was heißt das? Die meisten Menschen, die hier zuhören, betreiben Sport als Amateursport, wahrscheinlich, weil sie dort sportliche Erfolge feiern wollen. Ein Turnier gewinnen, ein Spiel gewinnen, eine kleine Amateurmeisterschaft gewinnen oder auch vielleicht was Größeres, aber das sind innersportliche Ziele. Turniere und Medaillen gewinnen spielt in rechtsextremen Publikationen fast keine Rolle. Ich habe das fast nie gelesen. Es wird eher mal argumentiert, dass man Kampfsport betreiben soll, um sich, ich bleibe jetzt mal in der Metaphernwelt, für den politischen Kampf zu rüsten, um sich für raue Zeiten zu rüsten, um dem rauen Wind entgegenzutrotzen. Es geht also immer darum, dass Sport für außersportliche Ziele dient und zu Ende gedacht immer darum, sich Gewaltkompetenzen, also Kampffähigkeiten anzueignen für den politischen Straßenkampf. Die Beleglage dort ist sehr dicht. Das ist keine Interpretation mehr, sondern sie ist sehr dicht. Und daraus können wir eine Gefahrenprognose ableiten, die wir ein bisschen unterteilen müssen. Das eine ist, wie gesagt, rechtsextreme, diskriminierende Einstellungen finden wir in einer Bandbreite von Sportarten. Aber insbesondere Sportarten, in denen Kampffähigkeiten vermittelt werden und in denen es keine Gegenwehr gibt, die sind besonders anfällig für neonazistische Umtriebe. Kampffähigkeiten heißt, wo lerne ich eine Waffe bedienen, wo lerne ich schlagen, treten und auch nicht nur von den Bewegungsabläufen, wo lerne ich auch mich in dieser stressbeladenen, emotionsgeladenen, unübersichtlichen Kampfsituation zu bewegen. Das muss man auch mit kognitiv lernen. Das ist Kampfsport. Wo lerne ich das? Das kann man in Kampfsportvereinen und auch eben in Selbstverteidigungskursen. Und dort sind eben vor allem die auch gefährdet, wo es kein Regulativ gibt, also keine Gegenwehr, wo es keine Anlaufstelle gibt für Fälle rechtsextremer Gewalt, keine Präventionsmaßnahmen, keine TrainerInnen, die auch einschreiten. Wo das fehlt und gleichzeitig Gewaltfähigkeiten vermittelt werden, dort herrscht die allergrößte Gefahr.
Das war für mich auch nochmal in eurem Fazit habt ihr nochmal eine Zusammenstellung gemacht, auch genau dieser Komponenten, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also welche Sportszenen, welche Sportarten sind besonders anfällig. Und das finde ich auch jetzt sozusagen ein kleiner Spoiler oder ein kleiner Hinweis für alle, die dann nochmal in die Studie reinschauen. Ich fand, das war sehr eindrücklich und nachvollziehbar dargestellt, um auch zu erkennen, also wie sich extreme rechte AkteurInnen in den Sport hinein bringen können und wo es eben, sagen wir mal, gute Anknüpfungspunkte gibt. Im negativen Sinne natürlich für uns, die wir für demokratische Strukturen stehen.
Ja, man kann auch den Blick, wenn ich das noch kurz ergänzen darf oder es nochmal beispielhaft machen darf. Ja, Kampfsport haben wir jetzt besprochen, was ich aber auch sehr interessant fand. Und das ist meines Erachtens sind auch Sportdisziplinen, die auch in jüngerer Zeit erst entstanden sind, sind so Outdoor-Survival-Läufe. Du gibt es ja auch einen Abschnitt in der Studie, lege ich dir ans Herzen, weil dort sozusagen im Grunde, ja, also es werden Ausdauerläufe praktiziert mit Hindernissen, könnte man erstmal sagen. Aber teilweise sehen sie auch so nach Militärtraining aus, weil Menschen unter Stacheldraht durch Schlamm robben, weil sie über große Hindernisse springen. Hat vielleicht erst auf den ersten Blick nicht viel mit Kämpfen zu tun, macht aber sozusagen auch fit für Kampfhandlungen und wird in der extremen Rechten auch so beworben. Also es gab Posts aus rechtsextremen Kreisen, wo man an so einem Hindernislauf teilgenommen hat, schießt danach ein Selfie und versieht es mit dem Hashtag Vorbereitung für die Ostfront. Solche Beispiele finden wir ja. Und da sieht man halt wieder, ne, das ist nicht mehr der traditionelle Vereinssport. Da reden wir nicht über das Karate-Dojo im e.V. in der DSJ, sondern da reden wir über kommerzielle Anbieter, die Hindernisläufe im Wald anbieten, die für Rechtsextreme hochgradig attraktiv sind.
Denke ich auch
Ist
wieder so ein
auch
Thema.
Sport. So.
Ist absolut auch Sport, und wird vor allen Dingen ja auch so medial präsentiert, und in der Außendarstellung dieser Events ja auch als Sportevents dargestellt. Aber ich denke jetzt gerade auch so über ein Thema wie Militarisierung des Sports nach. Ich glaube, das spielt da wahrscheinlich auch mit rein, sowieso ja in dem ganzen Jargon dieser Szene. Ja, auch ein sehr wichtiges, so ein wichtiger Punkt wahrscheinlich. Aber kannst du uns nochmal sagen, jetzt hören ja auch hier viele Menschen zu, die vielleicht mit Rechtsextremismus noch nicht so oft zu tun hatten. Gibt es denn so bestimmte AkteurInnen aus dem rechtsextremen Spektrum, die du mal uns so reingeben kannst, die sich den Sport zu eigen machen oder den Sport nutzen für ihre Ideologien?
Ja, das können wir sehr deutlich machen. Die Quellenlage dazu war, wie gesagt, imposant, muss man sagen. Die wohl wichtigste Neonazi-Kampfsportorganisation in Deutschland ist der sogenannte Kampf der Nibelungen. Der wurde 2013 mal von westdeutschen Neonazis gegründet, hat jährlich eine Kampfsportveranstaltung durchgeführt in den 2010er Jahren und ist dann sehr stark gewachsen, sodass im sächsischen Ostritz 2018 fast 1000 militante Neonazis dieses Event besucht haben. Das wurde dann staatlicherseits auch verboten. Also solche Interventionen gibt es ja auch. Aber die Organisation gibt es bis heute, verkauft T-Shirts und anderes Merchandise, ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Als ich vorhin darüber redete, dass es eine junge Generation an Neonazis gibt, die sich viel mit Kampfsport beschäftigen, dann ist es genau dieses Logo des Kampfes der Nibelungen, also kurz KDN, was man sehr oft auf zum Beispiel Pullovern sieht. Außerdem wird auch Kampfsport sehr, sehr viel popkulturell verarbeitet. Es gibt ja neonazistischen Rap, dem und vielleicht auch so ein bisschen szenetypisch sozusagen. Im Rap ist es ja, ich weiß nicht, ob überall, aber sozusagen an vielen Orten ja leider Usus, dass man versucht, sozusagen Stärke zu beweisen, indem so Männergruppen posieren. Das wird auch dort getan. Und das tun sie halt auch in Kampfsporthaltung, Kampfsportkleidung. Also man sieht tatsächlich ein sehr breites Feld von Organisationen, die Kampfsport selber anbieten, bis hin zu einer popkulturellen Verarbeitung.
Genau, also ich habe mir auch die Studie natürlich unter einem bestimmten Blickwinkel angeschaut. Ich beschäftige mich ja sehr stark auch eher mit dem Feld der Sportvereine und Verbände und ihrem alltäglichen Herausforderungen sozusagen im ganzen Komplex Demokratie so. Und da ist Kampfsport und Kampf der Nibelungen und Marken und Gyms und so weiter nicht das, was die meisten so umtreibt, sondern viele treibt schon der Umgang mit der rechtsextremen oder in großen Teilen rechtsextremen AfD besonders um. Und auch da habt ihr ja Verweise in der Studie. Vor allen Dingen fand ich es sehr spannend, dass ihr da auch noch mal festgestellt habt, dass bestimmte Themen so als Brückenideologien, so habt ihr das beschrieben, dienlich sind zwischen den verschiedenen Gruppen sozusagen oder Ausprägungen, die es gibt in Deutschland. Und da ist Gender zum Beispiel ein Thema. Das hattest du auch schon erwähnt, dass das in früheren Studien weniger im Blick genommen worden ist und das jetzt gerade sehr aktuell ist. Und in vergangenen Tauziehen-Folgen haben wir immer mal wieder auch über das Thema Geschlecht und Gender gesprochen. Also wenn wir auf die Olympischen Spiele letztes Jahr in Paris geguckt haben und die Eröffnung, da kennen jetzt viele wahrscheinlich von denjenigen, die hier das öfter hören oder sich allgemein mit dem Thema beschäftigen, welche Debatten da geführt worden sind. Aber auch sonst Posts der AfD und von sportpolitischen Sprechern, da geht es ganz oft um sowas wie Frauensport, aber es ist natürlich dann in einer bestimmten Form auch geframed, also hat eine gewisse Ideologie, die dahinter steckt. Und mich würde noch mal interessieren, was dich da vielleicht auch noch mal überrascht hat in diesem Feld, was dir aufgefallen ist, gerade in diesem Thema Gender als Brückenideologie zwischen den verschiedenen Formen von Rechtsextremismus, die es in Deutschland gibt und die den Sport betreffen.
Jetzt muss ich nachdenken, weil ich gar nicht sagen würde, dass mich was überrascht hat, ehrlich gesagt, in der Schule, sondern ich glaube, na, das hat man beim Thema Rechtsextremismus sehr oft. Es ist sehr oft, um in dieser Metapher zu bleiben, alter Wein in neuen Schläuchen. Was heißt das ideologisch? So oft auch medial darüber geredet wird, dass sich die extreme Rechte modernisiert, muss man auch immer sagen, was sich genau modernisiert. Und eines unterscheiden, Ideologie, Konzepte von Gemeinschaft, Gesellschaft, Staat und wer gehört hier eigentlich hin nach Deutschland, das hat sich kaum modernisiert. Was sich modernisiert hat, sind teilweise die Organisationsformen und die Techniken zur Selbstinszenierung. Also auch Rechtsextreme haben erkannt, dass soziale Medien total wichtig sind und haben sich eigene Studios aufgebaut, sich sehr, sehr, sehr viel Wissen angeeignet und das wirkt dann in der Selbstdarstellung teilweise sehr modern. Da haben sie sich sehr, sehr stark modernisiert. Eine Ideologie dahinter eigentlich kaum. Das heißt, es gibt ein sehr rigides, sehr normatives Verständnis von, es gibt davon, dass es zwei Geschlechter gibt, davon, dass Männer höherwertig sind und dass es einen Anforderungskatalog an Männlichkeit gibt, der sehr stark aus Härte und Dominanz besteht. Daran hat sich nichts geändert.
Und das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, weil wir uns ja auch immer wieder diesem Thema Männlichkeit und Männlichkeiten annähern. Auch hier im Podcast ploppt das immer wieder auf. Und ich so als kleiner Hinweis, wir haben das auf dem Schirm und wir wollen uns da gerne intensiv auch noch mit beschäftigen. Aber auch in der Studie spielt dieses Thema ja auch eine große Rolle. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal mit reinnehmen, was Männlichkeiten im Besonderen im Sport mit dem Thema Rechtsextremismus zu tun haben.
Wie gesagt, Männlichkeit wird in rechtsextremen Kreisen, wie eigentlich alles in rechtsextremer Ideologie, immer auf Dominanz und auf Durchsetzungskraft, auf Härte geordnet. Und auch hier kommen wir wieder zum Kampfsport, auf den Kampfsport zu sprechen, weil Rechtsextreme ja genau dafür Kampfsport nutzen, ne? Sich Gewalt anzueignen, sozusagen um die eigenen Interessen durchzusetzen, also auch sozialdarwinistisch durchzusetzen, nicht in irgendeiner Art von Interessenausgleich und um ihr eigenes sehr auf Härte orientiertes Männlichkeitsideal immer wieder unter Beweis zu stellen, immer wieder herzustellen, immer wieder zu inszenieren. Das ist sozusagen eins der Kernthemen, was sehr offensichtlich ist, wenn man sich auch rechtsextreme Medien anguckt. Genau das wird immer wieder dargestellt. Das ist der Fixpunkt für alles, was Rechtsextreme ideologisch motiviert inszenieren in Bezug auf Sport.
Und es ist ja auch so anknüpfungsfähig an sagen wir mal, Bewegungen, die sich nicht im Rechtsextremen verorten würden, aber die eben ja auch ein sehr klassisches Geschlechterbild vor Augen haben und das auch propagieren.
Genau, und darin besteht ja tatsächlich auch ein Ziel rechtsextremer Politik. Wenn man sich sozusagen analytisch so Gesellschaft vorstellt, dann muss man ja immer wieder sagen, ein strategisches Ziel der extremen Rechten besteht ja immer wieder darin, Anknüpfungspunkte zu einem nationalkonservativen Spektrum zu finden. Sozusagen auch gewissermaßen aus einer, ich sage es unter Vorbehalt, Isolierung herauszufinden. Es soll nicht heißen, dass eine extreme Rechte komplett isoliert ist, aber in vielen Sphären war es über Jahrzehnte eher schwer vorstellbar oder wurde stark kritisiert, wenn zum Beispiel der rechtskonservative Flügel der CDU, CSU mit der NPD irgendwo zusammengearbeitet hat. Da bestand sozusagen eine Brandmauer. Und das ist im Grunde das politische Projekt der AfD, diese Brandmauer zu überkommen und politisch Mehrheiten herzustellen, weit rechts der politischen Mitte. Und dafür muss man diese Brandmauer sozusagen überkommen. Das ist die strategische Debatte, die in der AfD stattfindet. Die Antworten darauf sind in der AfD zweigeteilt. Die einen sagen, man muss die CDU angreifen und zerstören und selber die größte Kraft werden innerhalb des rechtskonservativen Spektrums. Die andere Antwort ist, man muss Bündnisoptionen mit der CDU suchen. Da ist die AfD sozusagen sich intern auch nicht einig. Aber das ist im Grunde das politisch-strategische Projekt, politische Mehrheiten weit rechts außen zu schaffen, die, man kann auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sagen, historisch weniger belastet und somit möglicher erscheinen. Und Gender als eine Ideologie ist da ein ganz wichtiger Punkt. Ist nicht der einzige, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und vor allen Dingen ein Punkt, der eben im Sport ja auch auf ja, offene Ohren oder auch Problemlagen stößt. Also wenn wir jetzt über die Debatten rund um Geschlechtstests beim Boxen oder Leichtathletik gucken, überhaupt im Umgang mit Transpersonen oder Interpersonen im Sport oder die Zweigeschlechtlichkeit im Wettkampf, das sind ja alles Dinge, die sind super anknüpfungsfähig. So, und da gibt es sicherlich viele Haltungen auch im Sport selber, bis hin eben zu diesen ganzen Debatten rund um die Öffnung von also für Frauen im Männer Fußball in bestimmten Kreisklassen und so weiter und so fort. Also das sind ja alles große Debatten und da ist der Sport, hat er halt Anknüpfungspunkte zu Ideologien der Rechten oder beziehungsweise zu diesen Vorstellungen oder Versatzstücken, die es dort gibt.
Der erfüllt ja auch mehrere
Ja.
Funktionen, ne? Also zum einen gibt es Anknüpfungspunkte, zum einen, anderen, glaube ich, ist aber auch Sport neben so Bereichen wie Bildung und Kultur einer der zentralen Felder, in denen diese Schlacht ausgefochten wird. Und ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich den Begriff von Schlacht nutze, aber das tue ich an der Stelle, weil es hart umkämpft ist. Da geht es nicht um eine Diskussion oder so, sondern da wird hart ausgefochten, wer, und also das ist sozusagen die Metaebene von Sport ja auch, wer soll in Deutschland eigentlich Sport treiben dürfen? Wer wird von Sportpolitik adressiert? Also für wen werden Gelder, Ressourcen, Hallen zur Verfügung gestellt? Und darüber definiert sich ja auch, wer gehört eigentlich zu unserer Gesellschaft. Deswegen fand ich, und das steht in der Studie ja auch drin, auch das sportpolitische Programm der AfD so interessant. Weil dort sehr, eher auf einer bildlichen Ebene als auf einer textlichen, als durch Texte, eigentlich sehr klar gesagt wird, wer hier alles nicht dazugehört. Das ist ein sehr ausgrenzendes Ideal von Sport. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt darüber weiterreden soll, kann ich das machen oder ihr stellt noch eine Frage dazu, aber
Also im Prinzip war das, ich wollte ich auch genau darauf hinaus kommen. Sport als politische Strategie, habt ihr das oder hast du das auch genannt, so in der Studie? Und da geht es eben um genau diese Fragen und diesen Umgang sozusagen mit den sportpolitischen Thesen der AfD, die es gibt seit 2018. In den Wahlprogrammen der AfD ist es meist eher unspektakulär. Da hat man vielleicht noch muslimische Schülerinnen im Schulsport als Thema, aber ansonsten ist da nicht viel, außer beim Wahlprogramm der AfD in Thüringen. Da war, sagen wir mal, neutral ausgedrückt im doppelten Sinne mehr Substanz hinter, also mehr Themen, die da bearbeitet worden sind. Genau, es gibt eine Debatte darum, und du hast das ganz am Anfang, als wir über Definitionen von Rechtsextremismus gesprochen haben, auch schon angedeutet, dass es verschiedene Blickwinkel darauf gibt, also was Rechtsextremismus ist und wie man den versteht. Und da hast du gesagt, dass gerade die Sicherheitskräfte das oft in so einer Art, ja, Spektrum sehen, zusammen mit Linksextremismus und religiös motiviertem Extremismus. Und es gibt eben auch Entwicklungen, wo bei uns, also über Förderprogramme oder Ähnlichem, dann nicht mehr von Ex Rechtsextremismus, sondern nur noch von Re Extremismus im Sport gesprochen wird und die Frage gestellt wird, ist alles schön und gut, was macht ihr denn gegen die anderen Phänomene? So, und wie würdest du darauf antworten? Also, ich meine, ich glaube, die Frage ist fast sinnlos zu stellen, weil die so klar auf der Hand liegt. Aber ich möchte sie trotzdem noch mal stellen, weil es ganz viele Leute gibt, die diese Frage stellen. Und ja, ich habe da Antworten drauf. Aber wie ist deine Antwort darauf? Ist Rechtsextremismus wirklich das größte Problem im Sport in Bezug auf dieses antidemokratische Feld? Oder haben wir da Sachen nicht im Blick? So.
Also wir müssen auch an der Stelle wieder begreifen, was Rechtsextremismus denn eigentlich ist. Ja, da geht es nicht um ein paar Neonazi-Organisationen, sondern es geht grundsätzlich um Menschen- und demokratiefeindliche Einstellungen. Es geht darum, dass sozusagen das Gleichheitspostulat von Menschen massiv abgestritten wird und dagegen gewalttätig vorgegangen wird. Das tut neben einer weißen extremen Rechten, wird das halt teilweise auch im islamistischen Spektrum getan. Insofern würde ich sagen, ja, also Menschen- und demokratiefeindliche Einstellungen und Strategien sind das große Problem. So, wir haben uns halt den eher weiß geprägten Rechtsextremismus angeguckt, der numerisch meines Erachtens auch das große Problem ist. Allerdings, der Exkurs mag erwähnt sein. Wir haben auch ein Experteninterview drin zum Thema Rechtsextremismus bei den Grauen Wölfen, das heißt türkisch geprägtem Rechtsextremismus in Deutschland. Den gibt es halt auch, ne, als Teil einer Einwanderungsgesellschaft, mit dem müssen wir uns auch beschäftigen. Der ist keineswegs harmloser. Insofern Bin ich, ne, würde ich eher appellieren, sozusagen auch diesen Rechtsextremismusbegriff immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen zu öffnen und zu gucken, wo reden, wo finden wir überall Menschen, die andere Menschen hassen, weil sie schwul, lesbisch sind, weil sie Frauen sind, weil sie schwarze Hautfarbe haben. Das ist immer auch dann letztendlich gemeinschaftsgefährdend, das ist immer gewalttätig und es ist auch immer sportgefährdend.
Und zu dem ganzen Thema Ultranationalismen, zum Beispiel dem türkischen, hat die DSJ jetzt gerade auch nochmal ein Projekt gelanciert in Bezug auf Jugendsport. Und es gibt auch andere Projekte, die schon gemacht worden sind, zum Beispiel in NRW oder anderen Organisationen, auch im Kontext Sport zum türkischen Ultranationalismus, Graue Wölfe oder Rechtsextremismus, wie man es dann auch immer bezeichnen mag. Genau,
Und das ist
vielleicht
total wichtig
ihr.
zu erwähnen, wenn ich da kurz reinspringen darf. Ich finde das halt auch, also das muss man auch zur kritischen Selbstanschätzung sagen. Unsere Studie beschäftigt sich mit Rechtsextremismus im Sport. Es gibt sehr viel Material und Beweislagen. Die Analyse ist, glaube ich, gut gelungen. Und es gibt aber auch viel Gegenwehr. Und die will ich auch in unserem Interview nicht unerwähnt lassen. Wir haben vorhin die Schützen angesprochen. Ja, die haben in einer Broschüre gearbeitet gegen Extremismus in ihrem Sport. Wir haben Rechtsextremismus im Fußball. Und man kann Maßnahmen des DFB auch kritisch finden, aber es gibt halt Anlaufstellen in Landesverbänden, es gibt Fachtage beim DFB, der Deutsche Fußballbund hat sich öffentlich zum Thema auch positioniert. Man kann da immer mehr fordern. Da bin ich jetzt weniger auf meiner analytischen Ebene, sondern auch als politischer Mensch spreche ich dort. Man sollte auch mehr fordern. Was wäre falsch zu behaupten, dass so nichts existiert hat? Und auch bei der deutschen Sportjugend kann man sich ja, DOSB, DSJ, kann man sich ja angucken, wie es sieht eigentlich die Selbstdarstellung aus? Und was unterscheidet die von rechtsextremen Positionen? Dann kommen wir immer wieder aufs Thema Diversität. Es macht einen großen Unterschied, ob man eine Kindergruppe abbildet, in der sich Kinder finden, die weiße und nicht weiße Hautfarbe haben, wo es vielleicht verschiedene religiöse Symbole gibt, die auch, na, auch behinderte Kinder, also mit Kinder mit Behinderung abgebildet sind, um darzustellen, dieser Sport ist für diese Gesellschaft integrativ. Wir schaffen Gemeinschaft über verschiedene Identitäten hinweg. In rechtsextremen Publikationen findet sich das nicht. Dort findet man weiße, leistungsfähige Männer- und Frauenkörper im besten Sportalter. Das heißt in der Konsequenz immer Menschen mit Behinderungen, Menschen mit altersbedingten Krankheiten, Menschen, die sich nicht als Männer oder als Frauen definieren, haben dort keinen Platz. Dieser Sport ist also immer ein Sport der Ausgrenzung. Und es steht konträr zu den Diversitätsmaßnahmen und zum Sport der Vielfalt, den auch die deutsche Sportjugend für sich zu Recht in Anspruch nimmt.
Wir kommen jetzt auch
Ein
schon so.
fundamentaler Konflikt herrscht dann.
Wir kommen da jetzt auch gerade schon in die Frage der Praxisrelevanz, also was wir im Prinzip jetzt so daraus lernen für die Praxis und wollten da mit dir ein bisschen zusammen drüber nachdenken und weniger jetzt nur sagen, die Ergebnisse zu diskutieren oder darzustellen. Und was ich total spannend fand, war, das hast du gerade schon genannt, es geht um Ausschluss. Also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer wird ausgeschlossen? Und wir beschäftigen uns, das hast du eben ja auch schon erwähnt, Martin Nolte, Caro Bechtel also haben zwei Studien oder Gutachten erstellen lassen, eins auch zum vereinschädigenden Verhalten. Und da geht es auch um Sanktionen und Ausschluss. Das sind ähnliche Begriffe. Nur diese Sanktionen und Ausschlüsse, über die wir da sprechen, das ist quasi in der demokratischen Struktur eines Vereins angelegt. Also die sind transparent, die sind verhandelt, man hat klare Zuordnungen und es gibt ein rechtsstaatliches Verfahren, wie man so etwas dann umsetzt. Aber die Art der Sanktionen und Sanktionierung und des Ausschlusses von Rechtsextremen im Sport haben ja einen ganz anderen Ansatz. Also ich würde jetzt die Wörter nehmen, die sind subtil, vielleicht auch weniger subtil, sie sind aber nicht transparent. Sie sind immer irgendwie gewalttätig. Es geht um bestimmte Gruppen, die ausgeschlossen sind. Also es ist diskriminierend oder rassistisch. Oder es sind halt eben Räume, die geschlossen werden, grundsätzlich. Also da geht es nicht um Einzelpersonen und Sanktionierung von Einzelpersonen, sondern um grundsätzlichen Schließen von Räumen. So, wie würdest du diesen Unterschied sehen und für die Praxis vielleicht auch noch mal darstellen, dass man das gut versteht. Also, wo ist der Kern davon?
Geht immer um das Postulat der Gleichheit von Menschen. So, wenn sich Rechtsextreme richten sich ganz offensiv gewalttätig gegen die Erklärung der Menschenrechte. Das ist sozusagen das einer ihrer Wesenskerne. Das heißt, sie schließen Menschen aus aufgrund von des Gedankens, dass andere Menschen minderwertig seien. Das ist ein zutiefst gewalttätiger Gedanke. Menschen sind minderwertig, weil sie aus einem anderen Land kommen. Also im Begriff von Rechtsextrem wird oft mit dem Begriff von Rasse argumentiert, die aber auch eine Erfindung ist. Deswegen benutze ich ihn nicht, aber sozusagen in deren Sprache findet man das ganz oft. Ne, dort wird von Höherwertigkeit der weißen Rasse ausgegangen. Das ist ja der Begriff von White Supremacy, von weißer Überlegenheit. Es ist also so ein zutiefst menschenverachtendes, also menschenverachtende Einstellung sozusagen, die dann zum Ausschluss führt. Genau wie du gerade sagtest, wenn eine Organisation entscheidet, ihre demokratische und menschenrechtsorientierte Kultur zu bewahren, indem man deren Feinde ausschließt, dann ist das überhaupt nicht derselbe Ausschluss, sondern sozusagen, dann ist das die Sicherung von demokratischer Kultur. Also der Begriff von Ausschluss ist dann auch einfach zu grob. So. Das eine ist ein menschenfeindlicher Ausschluss, das andere die Sicherung von Menschenrechten.
Und den Werten des Sportes, wie wir auch mal ganz
Und den Werten
gerne
des Sportes.
argumentieren.
Ja. Wobei das auch wieder interessant ist, sozusagen, weil den Wert, also deswegen habe ich kurz überlegt, den Werten des Sportes, wie sie die deutsche Sportjugend vertritt. Das ist ja auch richtig. Also jede Organisation muss ja irgendwo eine Idee davon entwickeln, wofür sie steht und wofür sie den Sport betreibt und in welchem Rahmen sie Sport betreiben will. Und wie ich schon sagte, wenn man sich dann die Homepage der Deutschen Sportjugend anguckt und guckt, wie ist die Selbstdarstellung, was schreibt die Organisation über sich selber und wie ist das bebildert, herrscht ein fundamentaler Widerspruch zu dem, wie rechtsextreme Sport präsentieren und auch dazu, wie die AfD ihre sportpolitischen Thesen bebildert und welche Begriffe sie dort benutzt. In den sportpolitischen Thesen der AfD finden sich Begriffe wie Vielfalt, Diversität, Inklusion für Menschen mit Behinderung entweder gar nicht, und ich glaube, das ist intendiert, oder nur in sehr randseitigen Aspekten.
Und wir werden uns ja auch mit dem Thema AfD noch mal intensiver beschäftigen, auch in einer der nächsten Folgen, weil wir auch zu dem Gutachten von Richard Gebhardt dann auch eine Interviewfolge machen werden. Also von daher ist das schon mal, glaube ich, eine richtig gute Hinleitung dahin. Aber wir sind ja jetzt heute noch mal ein bisschen bei deiner Studie. Und ich glaube, für mich erschließt sich sehr stark, wie so ein Fachpublikum, viele Menschen, die uns zuhören, sind ja auch irgendwie im Feld tätig, wie die das nutzen können. Aber hast du denn eine Idee, wie sozusagen das, was du jetzt herausgefunden hast, auch stärker sozusagen in das Vereinswesen, man spricht ja immer bei dem Verein vor Ort, ankommen kann und wie das vielleicht vor Ort sozusagen noch sich verbreitern könnte. Hast du da Gedanken zu?
Sehr viele dazu. Das braucht im Grunde ganz verschiedene Maßnahmen und die werden zum Teil auch betrieben, aber könnten stärker betrieben werden. Also es braucht immer konstant Aufklärung über extrem rechte Aktivitäten, Organisationen, Symbole, damit auch jedes Sportstudio weiß, jeder Sportverein, insbesondere Kampfsportvereine, wissen, welche Kleidungsmarken man bei ihnen vielleicht ausschließen sollte. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man aber auch festhalten muss, das Gegenteil von Rechtsextremismus im Sport ist ja nicht ein Sport ohne Rechtsextremismus, sondern ist halt ein Sport der Vielfalt. Das heißt, das tun auch viele Sportvereine schon. Das kann man ja auch lobend erwähnen. Ja, lobend erwähnen, wenn Sportvereine sehr aktiv darüber nachdenken, wie sie sich öffnen. Wie sprechen sie auch Familien mit Migrationsgeschichte an? Wie öffnen sie sich? Gründen sie Abteilungen für Frauensport? Gibt es noch immer nicht in jeder Sportdisziplin, auch erst recht nicht auf olympischer Ebene. Haben sie vielleicht auch Sporträume und damit auch Schutzräume für LGBTIQ? Das sind alles Maßnahmen sozusagen, die Sportvereine tun können, damit auch eine gewisse interne Vielfalt herzustellen, die auch präventiv gegen Rechtsextremismus wirkt. Und man kann andersrum auch nochmal hervorheben, man muss sich das mal be auch bewusst machen. Wenn rechtsextreme Sportpolitik, wenn man sie zu Ende denkt und sie durchgesetzt werden würde, das heißt, es dürfen nur noch Menschen in Deutschland Sport machen, die weiß sind, irgendeinen christlichen Bezug haben und deren Familien schon viele Jahrhunderte in Deutschland wohnen, dann kann jeder Sportfunktionär, gerade aus dem Fußball, auch aus den Kampfsportdisziplinen, sehr schnell zusammenrechnen, dass sie ihre Verbände dicht machen können. Das ist in einigen Metropolregionen so. Das heißt sozusagen, die rechtsextreme Sportpolitik ist in großen Teilen sportlerinnenfeindlich, ist sportfeindlich in Bezug auf die Gesellschaft, die wir heute haben. Und das müssen sich Leute sehr bewusst machen. Im Rhein-Main-Gebiet, im Ruhrpott und auch in Berlin könnte man ganze Fußballstaffeln dicht machen, wenn Kinder mit türkisch-arabischer Familiengeschichte nicht mehr teilnehmen dürfen.
Rechtsextreme Sportpolitik ist sportfeindlich, finde ich ein Keypoint, den wir auf jeden Fall mitnehmen sollten. Was ich auch wirklich nochmal hilfreich fand in der Studie ist, ihr habt oder du hast nochmal aufgemacht, dass es eine Radikalisierung zum Sport gibt, eine Radikalisierung im Sport und eine Radikalisierung durch Sport. Und allein an diesen Formulierungen erkennt man, finde ich ja schon, dass es auf jeden Fall dieses Narrativ von, die gibt es bei uns nicht. Und na, also viele Sportarten sagen, behaupten ja, dass es bei ihnen keine rechtsextremen Menschen, AkteurInnen oder Bedarf oder irgendwas gibt. Und ich denke dann immer, das kann natürlich wirklich sein, in der einen Sportgruppe gibt es vielleicht auch wirklich nur ganz, ganz liebe Menschen und die kommen alle super miteinander aus und das wird auch oft so sein. Und gleichzeitig, wenn man sich dann eben diese Strategien anschaut, die du da rausgearbeitet hast, ist es ja eindeutig, dass es eben Bedarfe an den Sport gibt und die ja an vielen Stellen auch aufgegriffen werden. Also dieses Narrativ von, das gibt es bei uns nicht, kann tragen, aber es bildet ja auch nicht die gesellschaftliche Realität wider. Und von daher finde ich, das ist auch nochmal ein Punkt, den ich mitnehme und den man, glaube ich, im Hinterkopf haben muss als Vereinsmensch, dass es eben neben diesen ganzen Praxen und Strategien von der extremen Rechten ja auch eben die Schutzverantwortung gegenüber den Menschen gibt, die gerne einen Sport der Vielfalt leben wollen und die vielleicht im Alltag oder in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren. Genau, aber ich finde, dass an der Stelle ist das für mich sehr schlüssig nochmal geworden, welche Relevanz das auch für den kleinen Verein vor Ort hat, weil einfach dieses strategische Vorgehen der extremen Rechte da nochmal sehr gut herauskommt.
Vielleicht jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommt. Also du hast auch schon erwähnt, was sozusagen Vereine und Verbände an guten Dingen machen. Also hast da schon drauf verwiesen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern, wo du Ressourcen siehst im organisierten Sport und vielleicht auch im kommerziellen Sport, weil das ja nun auch ein großes Feld der Studie war, auch wenn wir jetzt eher aus dem einen Feld oder einen Bereich kommen. Also wo siehst du die Ressourcen bei Sportverbänden, Sportvereinen, beim kommerziellen Sport? Wo siehst du gute Chancen, dass wir auch die Antworten finden, die nötig sind, um gegen Rechtsextremismus im Sport zu agieren oder uns fit zu machen, um es im Sportdeutsch zu belassen?
Die größte Ressource in jeglichem Sportfeld ist tatsächlich auch das leidenschaftliche Engagement. Sportlerinnen und Sporttrainer und auch Ehrenamtliche haben ja meistens auch ein sehr emotionales Verhältnis zu ihrem Sport, sind ja Fan des Sports, den sie tun. Das ist die größte Ressource. Und deswegen muss man immer wieder sagen, wie ich es vorhin mehrfach tat, man muss sich bewusst machen, dass rechtsextreme Sportpolitik einige Sportarten gefährdet. Einfach deren Qualität gefährdet, Menschen, die diesen Sport betreiben, gefährdet und damit auch also die Breitenwirksamkeit des Sports. Das können wir für verschiedene Disziplinen durchspielen. Insofern würde ich sagen, wenn Menschen sich leidenschaftlich mit ihrem Sport identifizieren, dann sollten sie ein Interesse haben und nicht sollten, sondern sie haben ein Interesse daran, dass ihre Sportart gedeiht, dass sie wächst, dass viele Menschen sie betreiben und diesen Spaß dort genießen können. Rechtsextreme Sportpolitik steht dem fundamental entgegen. Man muss sich diese Konsequenz bewusst machen. Das ist, glaube ich, die größte Ressource. Aber andersrum vielleicht auch nochmal mit einem, ja, ein bisschen im Vorurteil auch nochmal kritisch ins Gericht zu gehen. Bei Sport wird auch oft attestiert, dass Sport Werte vermittelt, dass Sport Geselligkeit organisiert. Und das stimmt natürlich auch. Die Frage ist nur immer, welche Werte und welche Geselligkeit? Und diese Frage muss man immer mal stellen dürfen. Das heißt, ja, auch, ich mache es an einem überspitzten Beispiel, auch Rechtsextreme, die sich zu einem Liederabend und einer Kampfsportveranstaltung treffen, haben ihre Geselligkeit gehabt, aber eine sehr gewalttätige Geselligkeit, weil andere Menschen dort keinen Platz hatten. Insofern ist die Frage, wie sich Sportvereine, wie offen sie sind oder sich weiter öffnen können, und die Debatte darum herrscht ja auch überall, da wird ja auch von der deutschen Sportjugend sehr unterstützt, die finde ich richtig, die finde ich wichtig. Insofern ehrenamtliches Engagement, Leidenschaft und gesellschaftliche Offenheit sind Grundwerte dafür, die ich aber auch an vielen Stellen gegeben sehe. Und das stimmt mich positiv. Zum kommerziellen Sportbereich will ich noch ein Wort sagen, weil ich dort große Handlungsbedarfe tatsächlich sehe. Ich habe es ja auch schon mehrfach angesprochen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass im organisierten Sport alles gut ist. Auch dort gibt es ja Skandale und man weiß das, man liest Medien und aber zum Beispiel so Instrumentarien, wie das im organisierten Sport JugendtrainerInnen ihr Führungszeugnis vorzeigen müssen. Ja, um sozusagen Delikte, Verurteilungen wegen sexualisierter Gewalt vorzubeugen. Also solche Menschen Jugendtrainer werden. Sowas gibt es im kommerziellen Sportbereich nicht. Das wird nicht durchgeführt. Das halte ich für ein Riesenproblem. Wir haben in Deutschland die Situation, dass jeder vorbestrafte Gewalttäter ein Kampfsportstudio aufmachen darf. Und das passiert ja auch. Das heißt, ne, ohne jetzt in einzelne Maßnahmen sich zu verlieren, es herrscht kein Regularium, es herrscht Wildwuchs. Das, was in der Verbandlichkeit im organisierten Sport noch behandelbar ist, wo es Strukturen gibt, die darauf reagieren können, weil es eine, sozusagen, weil es einen Verband gibt, der darauf reagieren kann, verliert sich das auf dem kommerziellen Sportmarkt. Und Begriffe wie Gewaltprävention und Selbstverteidigung werden sehr viel in Anspruch genommen, sind aber auch nirgendwo standardisiert, definiert oder zertifiziert. Das heißt, auch hier sozusagen geht ein bisschen der Appell raus an die Zuhörerinnen. Selbstverteidigung und Gewaltprävention sind wichtige gesellschaftliche Dinge und haben einen guten Leumund. Guckt euch die Angebote aber bitte sehr genau an, weil auch dort gibt es, sagen wir, ich glaube mal ganz grob, gute und schlechte Angebote. Und dort sehe ich eben auch den größten Handlungsbedarf eigentlich, nämlich auch fördernd, regulierend. Es geht nicht um Zurückdrängen, ja, sondern es geht sozusagen auch darum, in dem kommerziellen Bereich Regularien einzuführen. In der Frage, wer darf eigentlich Kinder trainieren und was sind die fachlichen Standards dieser sportpädagogischen Angebote? Darum gibt es im Vereinssport eine Debatte und da gibt es Fortbildungen und man kann sich davon auch mehr wünschen. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt, das gibt es im kommerziellen Bereich aber einfach gar nicht. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil dieser Sportmarkt auch wächst. Und wir haben in dem Projekt, wo ich ja was vorhin erwähnt habe, Vollkontakt, auch exemplarische Erhebungen gemacht und sind in den Zahlen empirisch darauf gestoßen, dass ungefähr ein Drittel, je nach Bundesland, es variiert leicht, aber ungefähr ein Drittel der jeweiligen Kampfsportlandschaft kommerziell organisiert ist. Das ist ziemlich viel und zu groß, um es zu vernachlässigen. Da braucht es politischen Willen und Impuls, sich dieser Landschaft aktiv zu widmen.
Vielleicht ja auch nochmal ein spannender Gedanke, als organisierter Sport mit der großen Expertise, die es da auch gibt, mit allen Einschränkungen, die du auch benannt hast, auch mal vielleicht proaktiv auf einige der großen Player im kommerziellen Sportbereich zuzugehen und vielleicht auch diese Expertise anzubieten im Sinne einer Demokratieförderung.
Ja, ein Austausch
Robert.
zwischen allen Organisationen, die da Wissen mitbringen, und da ist der organisierte Sport natürlich ein also ein ganz wichtiger Akteur, das ist gar keine Frage. Aber auch Sportpolitik ist da gefragt. Falls Sportpolitikerinnen hier zuhören und mal gucken, was die deutsche Sportjugend jetzt zu meinem folgenden Punkt sagt, aber ja, ich finde es falsch, dass Sportpolitik sich im Bundestag und auf Länderebene ganz oft als Vereins- oder Olympiapolitik begreift. Das ist zu kurz gedacht. Womit ich in keinster Weise abstreite, dass die deutsche Sportjugend eine große Relevanz für Sport hat. Ja, das ist ja unbestritten. Aber es gibt halt auch ein Feld daneben, was von wachsender Bedeutung ist und dem sollte sich Sportpolitik auch annehmen.
Okay, ich würde sagen, das war jetzt noch ein Appell an uns selber und an viele andere im Feld. Robert, ich hätte jetzt auch noch weiter fragen können und das ist aber die gute Nachricht ist, die Studie gibt's ja und die können wir alle lesen und sie hat ein paar Seiten und da muss man sich Zeit für nehmen und Zeit und Lesen ist jetzt etwas, was wahrscheinlich bei vielen im beruflichen oder privaten Alltag manchmal zu kurz kommt, aber es lohnt sich. Nico und ich haben das gemacht, mehrmals jetzt irgendwie im Vorfeld auch nochmal dieses Interviews und es lohnt sich, weil es nochmal Gedanken frei lässt für Möglichkeiten, die wir haben, aber eben auch noch mal ganz schön sensibilisiert, was denn da auch so los ist, was wir vielleicht im Alltag nicht so im Blick haben, weil wir Gott sei Dank nicht so im Kontakt sind. Und danke, dass du dir das Feld die ganze Zeit antust und anschaust. Das ist ja auch nicht immer sonderlich leicht, diese rechtsextremen Medien und Auslassungen ständig zu konsumieren. Also danke, dass du das für uns machst und das vor allen Dingen in dieser Studie so zusammengefasst hast, dass wir damit arbeiten können. Genau, und danke, dass du heute mit dabei warst.
Danke für die Einladung und wenn ich den Hinweis noch anbringen darf, wer keine Zeit hat, diese Seiten zu lesen, Komme auch gerne beim Vorstand eines Sportverbandes vorbei und stelle zentrale Ergebnisse vor. Das habe ich auch bei einigen Sportverbänden schon gemacht. Insofern, es gibt Interesse und es gibt Austausch zu diesem Thema.
Danke dir, Robert.
Danke, auf bald
Danke
dann.
euch.
So, Nina, jetzt sind wir wieder zu zweit. Wow, das war ein spannendes Gespräch. Wollen wir noch mal kurz sagen, was wir zwei behalten haben aus diesem Gespräch?
Ja, total gerne. Magst du anfangen? Was ist da gerade bei dir noch oben auf? Also eigentlich
Ja.
bräuchte ich noch einen Moment, um noch mal alles sacken zu lassen. Aber was ist jetzt so frisch oben auf bei dir?
Ja, frisch obenauf ist bei mir, dass Sport von Rechtsextremen genutzt wird, um Gewaltpotenziale zu entwickeln.
Ja, und ich habe mir noch mal aufgeschrieben, ich weiß, dass du dir das auch aufgeschrieben hast, weil das so eingängig war, dass Robert gesagt hat, dass rechtsextreme Politik im Kern sportfeindlich ist. Also den Sport, also in meinen Worten, jetzt, wenn wir den Sport haben möchten, wie wir ihn lieben, dann ist das unvereinbar mit rechtsextremer Politik. Da haben wir uns eben angeguckt, als er das gesagt hat, und haben uns das beide notiert, weil das so stark war.
Ja, und auch sogar ein Sport, der funktioniert, ist damit nicht vereinbar. Dann muss gar nicht mehr der sein, den wir lieben.
Das stimmt. Das stimmt, genau. Das hat er noch mal erläutert, dass dadurch, dass nachher nur noch laut rechtsextremer Ideologie weiße heteronormative Menschen sozusagen, nicht behinderte Menschen und so weiter und so fort im Sportverein ist nicht mehr umsetzbar quasi so.
Ja.
Okay. Ja.
Und ich habe mir noch gemerkt, dass es Sportarten und Sportszenen gibt, die eine besondere Attraktivität für die extreme Rechte haben.
Ja. Ja, und in dem Zusammenhang haben wir auch am Ende nochmal auf Ressourcen geschaut. Und da hat er darauf aufmerksam gemacht, dass eine Ressource ist, dass Menschen, die Sport treiben oder im Sport aktiv sind, in Vereinen aktiv sind, dass sie ganz große Leidenschaft für ihren Sport mitbringen und ein ganz großes Engagement. Und dass das eben auch die Ressource ist in der Arbeit gegen demokratiefeindliches, diskriminierendes, rassistisches, sondern genau, da kann man anknüpfen bei
Ja,
uns in den Vereinen und Verbänden.
weil da natürlich auch die Motivation da ist, einen Sport zu haben, der für alle funktioniert und der vielfältig und ja auch spaßbringend ist.
Ja, und wo auch solche Dinge akzeptiert werden wie Regeln und Werte. Das gehört eben zu einer Leidenschaft für einen Sport oder für eine Sportart eben auch dazu. Und was wir schon auch gehört haben, ist, dass es vielleicht auch Regeln gibt im rechtsextremen Sport, aber das sind nicht die fairen Regeln, wie wir sie anerkennen. Und sie sind oft auch nicht transparent und auch nicht für alle gleich. Das ist im Kern auch das gewesen, was ich noch mitgenommen habe, dass diese Anerkennung der Menschenrechte und der Anerkennung des Prinzips der Gleichheit zwischen den Menschen, dass das nicht möglich ist in einer rechtsextremen Sport oder Ideologie.
Ja, spannend war das. Und ich bin auch gespannt, was uns unsere ZuhörerInnen dazu sagen. Ich freue mich auch auf die nächsten Aufnahmen, weil wir werden jetzt tatsächlich eine kleine Reihe an Interviews haben, wo wir Schlaglichter nochmal auf verschiedene Themen legen. Ich habe es ja schon angedeutet, bei der nächsten Aufnahme sieht es sehr gut aus, dass wir uns mit dem Thema der AfD und der sportpolitischen Thesen beschäftigen. Und darauf freue ich mich auch.
Und danach folgt noch ein Interview mit zwei WissenschaftlerInnen, die sich auch mit der ganzen Frage von Unterwanderung der Zivilgesellschaft auseinandersetzen und ein Forschungsprojekt jetzt abschließen. Und dann haben wir eigentlich eine, glaube ich, ganz gute Dreierreihe gehabt mit verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema, was jetzt im Moment ja sehr, sehr viele Sportvereine und Verbände auch umtreibt. Schön, Nico. War gut so zu viert. Genau, für alle, die jetzt noch zuhören, Links und Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Ciao.